Hallo Antonia.
Hallo, wie ist es?
Klappe hin oder her. Gut ist es, ich bin gerade hier so fast in Gummistiefeln in unser kleines Podcast-Studio gerannt, weil ich direkt vom Krötenzaun komme. Ach, und schön. Da war heute jod was los. Und ja? Deswegen habe ich mich bei den possierlichen Tierchen entschuldigt und gesagt, Leute, ich muss jetzt hier mal euch ein bisschen flotter über die Straße bringen. Nein, ich habe riskiert.
Schmeißen.
Nein, ich habe natürlich riskiert, dass ich viel zu spät zu unserer vereinbarten Zeit komme, denn die Tiere gehen immer vor. Mhm. Genau, es war aber schön. Ich freue mich ja immer, muss ich jetzt nicht zum 10.000. Mal erzählen, aber ich freue mich immer wieder an diesem Zaun zu sein, denn es ist ein Wunder und habe heute nochmal festgestellt, was für unglaublich schöne Augen Erdkröten haben. Also.
Aber kannst du mal ganz kurz für die Zuhörerinnen und die Zuhörer kurz erklären, genau, warum du das machst? Dass du einmal kurz sagst, wir reden von der Krötenwanderung, was passiert denn gerade und was machst du gerade?
Haben wir das noch nie besprochen?
Nein.
Mir ist sowieso mal aufgefallen, dass Leute, das ist jetzt kein Vorwurf an das Unwissen der Menschen, aber ganz oft denken die Menschen, dass diese Krötenzäune oder Amphibienzäune oder Amphibienschutzzäune, dass die praktisch dastehen, um die Tiere abzuhalten, über die Straße zu gehen, und das war's. Also, dass das praktisch der einzige Grund ist. Aber so ist es ja nicht. Natürlich ist das der Grund, aber alle 15 Meter ungefähr, bei uns jedenfalls, steht ein Eimer. Ist ein Eimer in der Erde, und die Tiere wandern aus ihren Überwinterungsgebieten, also an Land, die überwintern bis zu einen Meter tief im Boden teilweise, und graben sich im Frühling raus, wenn es wärmer wird, und wandern dann zu ihren angestammten Laichgewässern, also Feuchtgebiete und kleine Seen, Tümpel, Teiche, wo sie dann laichen wollen, denn Amphibien laichen immer im Wasser, obwohl sie den Rest des Jahres auch an Land leben, zum Beispiel die Erdkröte, kennt man ja auch aus dem Garten und so weiter. So. Ja. Im Frühling nicht, also eine ganz sensible Zeit, da müssen sie ins Wasser. Und wenn da kein Wasser ist, zum Beispiel auch, manchmal sind das nur so Pfützen, wenn es nicht genug Niederschläge gibt, ist das eben auch sehr kompliziert. Der Druck auf diese Tiere ist enorm gestiegen, weil wir vor allem auch hier in Brandenburg viel weniger Niederschläge haben. Auch im Frühling, es ist jetzt furztrocken. Das heißt, wir haben eine Verantwortung, dass wenigstens die Wanderung klappt. So, der Mensch hat aber irgendwann Straßen gebaut, und das war auch kein Problem, als da noch einmal am Tag ein Ochsenkarren gefahren ist oder eine Postkutsche, und als dann irgendwann hier nur noch, also weiß ich nicht, ein paar Trabis gefahren sind, auch kein Problem, aber der Verkehr hat ja so krass zugenommen, und diese Straßen zerschneiden Lebensräume. Und da, wo das extrem ist, wo also zwischen Land- und Wasserlebensraum der Tiere so eine Straße ist, da werden diese Krötenzäune aufgestellt, und dann wandern sie los, kommen an den Zaun, denken, oh, ich komme nicht weiter, also muss ich nach links, gehen nach links, fallen in einen Eimer, sind gefangen, bis ich komme und sie dann da raushole, in meinen kleinen transportablen Eimer nehme und über die Straße bringe, und dann sind sie sicher da, wo sie eigentlich hinwollen.
Super.
Verstanden?
Ja, und dann laichen sie ab. Und
genau,
dann
laichen sie ab, und dann gibt es praktisch die Fortpflanzung, indem sie ableichen. Es entstehen die Kaulquappen, also der Laich wird befruchtet, es entstehen die Kaulquappen, und die sind Kiemenatmer. Das heißt, also finde ich immer wieder faszinierend, die sind erstmal kleine Wesen, die im Wasser leben. Werden immer größer, ernähren sich da von irgendwelchen kleinen Wasserlebewesen, glaube ich. Und dann irgendwann gehen sie an Land, und ihre Atmung stellt sich auf Lunge um. Und dann sind es kleine Frösche oder kleine Molche. Und dann sind sie Landlebewesen und atmen mit Lungen. Deswegen ja auch Amphibien, also Amphibienfahrzeuge fahren ja auch im Wasser auf dem Land. Genau, und dann wandern sie irgendwann zurück und wandern und überwintern dann wieder unter der Erde, und dann geht es so weiter.
Genau, das heißt, dann irgendwann im Juni, Anfang Juni, kommen die ganzen ganz kleinen Fröschchen, die man überall sieht, und wandern dann von ihrem Laichgewässer oder da, wo sie eben geboren wurden oder als Ei abgelagert wurden, wandern dann in den die Erdkröten auf jeden Fall wieder in den Wald zurück, ne?
Genau, und das passiert nicht ganz so geballt wie jetzt. Also letzte Woche hat es einmal nachts geregnet und es waren irgendwie 5 Grad oder so, 6 Grad. Mhm. Und dann hatten wir 350 Kröten an diesem Zaun auf einmal. Und wenn dann der Zaun nicht gewesen wäre, dann wären die eben wirklich fast alle überfahren worden, weil die bei dem Wetter auch gerne auf der Straße sitzen bleiben und sich die Welt angucken und wirklich auch die Männchen gucken
nach
schon
nach Weibchen suchen.
Ganz genau, die gucken schon und denken, ah super, hier ist ja überhaupt kein Unterholz, hier ist ja super Sicht und dann tot. Und auf der Rückwanderung ist das nicht so geballt. Das passiert so peu à peu. Ja, es gibt auch Rückwanderzäune, aber das Problem ist, dass die oft nicht, da gibt's nicht genug Leute für, da jeden Tag hinzugehen. Ich wäre dafür, die auch so konsequent aufzustellen. Es fehlt aber oft an Personal. Und genau, deswegen, aber das Gute ist, dass die quasi nicht so in einer Nacht auf einmal so viele wandern, sondern das passiert so peu à peu und dann gucken die sich auch nicht so um. Ja. Also jetzt ist es wirklich sehr sensibel, deswegen sind die Zäune jetzt so wichtig. So. Ich habe das Gefühl,
und für ich finde das gut, dass du das sagst.
Habe ich das nicht schon mal erklärt?
Nein, ich habe das, nicht so ausführlich.
Okay.
Und ich habe, viele wissen eben nicht, die wissen von der Krötenwarnung, aber wissen nicht genau, was da passiert. Und ich habe mich dieses Jahr auch da stark gemacht und hier in Köln ein bisschen geholfen. Natürlich jetzt nicht wie du jeden Tag, aber habe mir das angeschaut und habe Kröten beim Wandern geholfen etc. Und jeder, der da Lust drauf hat, das fängt ja schon im Februar an, Januar, Februar sogar. Und dann kann man auch bei den örtlichen Naturschutzgruppen mal gucken auf den Seiten oder anfragen, ob man helfen kann. Ja. Weil die Leute sind wirklich angewiesen auf Hilfe. Und wie du schon einmal, glaube ich, gesagt hast, ich weiß nicht, ob es im Podcast war, aber du hast es mir auf jeden Fall gesagt, ist es natürlich wichtig, dass man dann auch verbindlich da ist an den Tagen, wo man sagt, dass man da ist. Und das macht total Spaß, das ist ganz schön, das kann man auch mit Kindern super machen. Ja. Man lernt ganz viel, diese Tiere sind leider mit das Süßeste, wenn sie da in dieser Fallstellung sitzen nachts und dich anglotzen. Und also ich fand es total süß und man lernt viel, man ist auch mal abends im Wald, das ist ein tolles Erlebnis. Also bitte vielleicht fürs nächste Jahr oder einfach, wenn man weiß, hier ist ein Bereich, da wandern viele Kröten, dann auch mal dem Naturschutzbund oder wer auch immer da, BUND oder vielleicht gibt es auch einfach Reptiliengruppen, Amphibiengruppen in der Gegend, wo man Bescheid sagt und sagt, hört mal zu, hier habe ich ganz viele Kröten gesehen, dann einfach darauf aufmerksam machen, weil dann können die vielleicht da helfen, in den Zeiträumen die Kröten ein wenig zu schützen, weil sie haben es ja wirklich nicht einfach.
Nein, und der Druck nimmt ähnlich wie bei den Vögeln. Ja. Also die nimmt ja überall zu und das ist ja so konkret mit diesen Autos. Ich stehe da und da fahren die LKW an mir vorbei. Das ist einfach krass. Also das ist einfach krass. Und klar, wir wollen alle, dass in unserem Supermarkt, auch in unserem Bio-Supermarkt, dass da auch wirklich immer meine Lieblingshafermilch steht. Deswegen fahren auch diese LKW da lang, ne? Natürlich auch mit Schweinehälften, aber sie fahren einfach, es ist einfach ein unglaublicher Druck auf der Straße. Und deswegen sind diese Zäune immer wichtiger geworden, meiner Meinung nach, weil gleichzeitig die Niederschläge weniger geworden sind und diese Gewässer, wo sie sich fortpflanzen können, auch unter Druck stehen. Das heißt, wir wollen wenigstens möglichst vielen Tieren ermöglichen, es zu schaffen, weil es wäre so ein sinnloser Tod auf der Straße. Das ist eigentlich das Hauptziel.
Das Wichtigste, genau.
Und das habe ich, glaube ich, also das habe ich nun wirklich, oder dass die Leute sich da engagieren sollen, dürfen, das haben wir schon in diesem Podcast erwähnt.
Das haben wir
erwähnt. Aber jetzt
ich finde es aber wichtig, einfach mal zu erklären, warum ist das so, weil ich habe gemerkt, als ich da vor Ort war, auch ich hatte noch Wissenslücken und wir wissen beide, je mehr man weiß, desto mehr setzt man sich dann auch ein, weil man dann versteht und so. Und auch die Kinder vor allen Dingen, also jetzt ist auch das Letzte, dann gehen wir über
Nein, unsere dann Vögel. Können wir, dann würde ja, ich
dann
gerne,
wir richtig Antonia, an
dann würde ich ganz gerne nochmal erklären, wie der Zaun aufgebaut ist und welche Länge und
wie er aussieht. Nein, aber ganz kurz als Letztes ist mir auch ganz wichtig zu sagen, hier in Köln, ich bin ja hier in der Stadt, da haben wir eben die Weiher und dann gibt es verschiedene Personen, die sich einsetzen, die dann auch genau wissen, was diese Kröten brauchen und vielleicht kleine Ästchen und so ins Wasser legen, dass sie da dann auch ihre ihre erleichen können etc. Und je mehr man weiß, weiß man eben auch, die Kinder, die nehmen dann diese Ästchen raus und spielen damit und sagen, was ist das dann und das ist glitschig und so. Und je mehr man darüber weiß, da kann man dann auch besser und lieber einwirken und sagen, ach guck mal hier, das ist von den Kröten, das lässt du lieber im Wasser, sonst vertrocknet das und so. Also ich finde, es hat nur positive Seiten für uns alle.
Ja.
Und wer liebt nicht Kaulquappen? Und jetzt ist auch gut. Danke für die Erklärung.
Noch ist nicht gut. Ich schlage jetzt die Brücke zu den Vögeln, denn so lieb ich diese Amphibien auch habe, sie sind natürlich auch wiederum Nahrung von einigen Vögeln. Auch der Laich ist Nahrung von manchen Enten. Die Kaulquappen, ich meine, der Klassiker ist der Storch und der Frosch. Ne? Das ist ja auch einfach Vogelschutz. Und wenn du Amphibien nur in ganz geringen Mengen hast, weil sie auf der Straße sterben, dann noch kein Niederschlag da ist, dann kommt noch der Storch und frisst den Rest weg. Das ist ja auch nur in einem intakten Ökosystem funktioniert, dass die Amphibien sich dann dennoch fortpflanzen können. Und wir sind eben der größte Faktor, der da eingreift, dass das nicht funktioniert. Nicht der Storch und auch nicht die Ente, sondern wir Menschen. So.
Ja.
Ah, schön.
So, und was hast du denn heute schon gesehen, Schönes?
Eine Erdkröte, denn ich war am Krötenzaun. Nein, ich habe, das Schöne ist, ich habe einen...
Erzähl mal.
Ich habe, als ich am Krötenzaun stand, in den Wald hineingehorcht und habe natürlich, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, doch vielleicht schon jetzt endlich auch den ersten Zilpzalp gehört.
Ach, schön.
Ja, und auch schon den zweiten und dritten und vierten. Also sehr schön, mich sehr darüber gefreut. Natürlich wie immer etwas später als bei dir im Westen. Dann habe ich im Wald, ich bin da umgeben von einem sehr schönen Kiefern, aber auch Erlenwald, also so ein Mischwald aus Alpenkiefern und Erlen ist ja ein bisschen feuchter da, deswegen ja auch die Kröten und die Lurche. Dort sind mindestens zwei Paare Schwarzspechte, die immer ganz fleißig rufen. Dann ist dort ein Kranichpaar, das da brütet und heute ein Kleinspecht. Das ist ja der kleinste und der feinste Specht, den wir haben.
Ja.
Den könnten wir auch mal besprechen, finde ich, weil der ist ja sowas von klein. Und wenn man den mal sieht, dann denkt man, du bist so klein, das kann nicht sein. weil er ja wirklich, der ist ja so groß wie, also kaum größer als ein Spatz. Und das als Specht, das ist... Also das ist wirklich unglaublich. Das könnten wir mal notieren. Hast du ein Zettelchen da? Schreib doch mal Kleinspecht auf. Ich würde den gerne
in die... Ich habe gerade keinen, aber mache ich.
Ich würde den gerne in die Dose werfen.
Ja.
Genau, das ist auf jeden Fall mein Morgenreport, was ich heute so gesehen habe. Und grundsätzlich, was soll man sagen, ist dann auch langsam hier der Frühling angekommen. Und es geht ab, es geht voran. Unser Storch ist noch nicht da, aber in zwei Nachbardörfern ist der Storch da. Das ist allerdings auch jedes Jahr so. Unserer ist immer spät. Aber mein Blick,
letztes Jahr auch so.
Ja, mein Blick geht immer sehnsüchtig hoch zum Horst. Da ist aber noch nichts. Außer 10 Paare Spatzen, die da drin brüten, was natürlich auch schön ist.
Ja, toll.
So, und bei dir, was ist in Köln los? Sind alle wahrscheinlich schon bei 20 Grad fertig mit der zweiten Brut und es geht ab in den Süden.
Schon wieder weg.
Ja.
Nee, haben schon Tschüss gesagt.
Ja.
Nee, hier ist natürlich sehr viel passiert. Ich hatte dir ja am 16. März geschrieben, ein wichtiges Datum. Da habe ich den Zilpzalp gehört zum ersten Mal. War wieder glücklich, gleicher Tag wie letztes Jahr, was ich irrsinnig finde. Und Rotschwänze habe ich jetzt hier in Köln für dieses Jahr zum ersten Mal gehört. Und ich freue mich einfach, es passiert super viel. Es ist auch wirklich schon sehr grün hier. Überall gibt es kleine... die Magnolien sind am Blühen.
Ach,
hier
krass.
Es ist total krass. Hier ist alles schon am Blühen. Es ist eigentlich die schönste Zeit mitunter, würde ich sagen, weil alles so am Anfang ist.
Ja.
Ne? Und ich war jetzt mit einer Freundin unterwegs, da haben wir dann, sind wir ganz viel spazieren gegangen, wandern gegangen und ich habe Wintergoldhähnchen gesehen, Sommergoldhähnchen. Wir haben also so viele Vögel gesehen, es war traumhaft und ja, es ist die richtige Zeit, rauszugehen, auch in Köln noch, aber nicht mehr lange. Ich denke mal, also es ist immer die richtige Zeit, aber ich denke, in Köln so in 2 Wochen wird man nicht mehr so gut die Vögel sehen können, wie es jetzt der Fall ist. Und Ja, es ist eine aufregende Zeit, eine schöne Zeit. Und ich glaube, ich vergesse gerade was, aber ist egal, komme ich gleich nochmal zurück drauf.
Genau, also ich sehe es genauso auch wie du. Ich kann auch alle nur auffordern, rauszugehen. Sowieso ja immer, wenn man die Zeit hat, wenn man das Privileg hat, dass man nicht 15 Stunden am Tag irgendwo drinnen arbeiten muss. Also vielleicht geht's ja auch am Wochenende, geht raus. Denn es stimmt, was du sagst. Es ist gerade die Zeit, wo die Blätter noch nicht an den Bäumen sind, die Vögelchen schon singen, natürlich nicht alle. Und es ist ein guter Moment, sich mit der einen oder anderen Art genauer zu beschäftigen und solche Vogelwanderungen zu machen oder sich zusammenzuschließen mit Leuten. Es gibt ja auch in Berlin inzwischen eine kleine Gruppe, die sich dank unseres Podcasts getroffen hat und connected hat. Und das finde ich ja immer noch so bewegend. Die gehen jetzt auch jedes Wochenende wieder raus und
Super.
Und ja, das ist eine gute Zeit, auch sich, um sich was zeigen zu lassen. Und bei uns hier Berlin, Brandenburg dauert es noch ein bisschen länger, kontinentaleres Klima. Also wir haben hier jetzt schon noch einen guten Monat, würde ich sagen, bis hier die Bäume ausschlagen. Aber dann geht auch alles wieder so schnell und
Es geht so schnell. Jetzt, dieses Jahr ist sowieso so schnell gegangen.
Das geht immer schneller, je älter man wird. Das ist glaube ich einfach so. Deswegen, also rausgehen und vielleicht seht ihr ja sogar, je nachdem, wo ihr gerade so wohnt und seid, den Vogel, um den es heute geht.
Ja, das Oder? Ist, ja, auf jeden
und
Fall, auf jeden Fall.
Wir waren uns ja beide nicht mehr ganz sicher, um wen es heute geht, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, weil wir beide tatsächlich vergessen haben, wie wir die letzte Folge geendet haben. Und dann weiß ich nicht, ich weiß nur, dass wir nicht gezogen haben und dann war ich kurz unsicher, du hast gesagt Grauammer. Ich dachte dann heute Morgen, bin ich dann aufgewacht und dachte, nee, Gänsesäger. Es ging doch auch total viel um den Gänsesäger.
Scheiße, das kann auch sein.
Es ist
aber
egal.
Ich habe reingehört und da war so ein Teil, wo ich gesagt habe, ja, und den Grau, den müssten wir nächste Folge machen. Dann haben wir aber nicht weiter darüber geredet.
Dann ist ja gut. Dann nehmen wir doch heute einfach den... Nein, wir haben uns darauf verständigt, dass wir die, dass wir die Grauammer nehmen, richtig?
Ja, wir nehmen die Grauammer. Super. Die Grauammer ist super passend. Da können wir viel zu erzählen, weil sie jetzt... Aber bevor wir mit der Grauammer beginnen, hatte ich noch eine Frage an dich.
Ja.
Ich habe in den letzten ein, zwei, was mich jetzt super gefreut hat, ganz viele Grünfinken gehört.
Ach schön, mach mal nach, bitte.
Ach, kann ich nicht.
Doch.
Das kannst du...
Nein,
ich kann das nicht. Dieses wunderschön. Ja, genau. Das kann ich ja nicht. Wie machst du das?
Weiß ich
Geil.
nicht. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Der kann das, glaube ich, auch.
Wir hatten ja, ich kann es nicht.
Mein Opa hatte ja Kanarienvögel früher.
Ja.
Und das hat mich ja, da könnt ihr ja gerne in unserem ersten Buch drüber nachlesen. Da schreibe ich auch über die Vogelliebe und das Paradoxon, dass die auch durch Käfigvögel entstanden ist bei mir. Jedenfalls haben Kanarienvögel auch immer gemacht. So, und es gibt eine Parallele, ich glaube, der Grünfink und ist dem schon auch recht nah, ne? Sind ja auch Finken. Ich weiß nicht, ob ich das deswegen kann, aber ich kann's.
Ja, und das finde ich super. Auf jeden Fall habe ich mich super gefreut, weil ich die letzten Jahre ihn nicht so viel gehört habe, auf jeden Fall, nee, auf keinen Fall habe ich den so viel gehört. Und es gab ja auch wirklich diese Krankheit, die viele Grünficken, ficken.
Es ist leider nicht witzig.
Nein, das ist aber leider gut.
Es ist vor allem überhaupt nicht witzig, aber es ist auch witzig.
Gut. Also es ist leider, es ist egal. Auf jeden Fall, jetzt wollen wir nicht weiter drüber reden. Aber ich hatte mich gefragt, ob du vielleicht weißt, warum hier in Köln so viel Grünfinken am Start sind auf einmal. Ich fand es einfach.
Das weiß ich nicht.
Also haben die sich ja erholt vielleicht?
Das kann sein. Es gab ja diesen Virus und war es ein Virus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die da.
Nee, es war schlimm. Sind ganz viele gestorben.
Aber das weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Aber es ist ja wie so oft so. Erstens hast du dich etwas weiterentwickelt, was die Gesänge angeht. Und vielleicht warst du letztes und vorletztes Jahr zu dieser Zeit an einem sonnigen Tag, da singen sie ja auch mehr als an einem bewölkten Tag, einfach gar nicht da, sondern warst drinnen arbeiten oder so.
Ja.
Das ist ja ganz oft so. Keine Ahnung, aber es ist schön, das ist eine schöne Art, die mir auch auffällt gerade, dass sie sehr, sehr fleißig singt. Und es kommt total auf die Ecken an, weil Grünfinken echt zum Brüten eine der wenigen Arten, die diese elendigen Thuja-Hecken und Koniferen, die auf Friedhöfen viel sind, ne? Die ja auch nicht heimisch sind, die auch eigentlich nicht empfohlen werden, sie zu pflanzen, weil sie ökologisch nicht so wertvoll sind wie andere Arten. Da brütet der Buchfink sehr gerne drin. Das muss man dieser Pflanze lassen. Und deswegen auf Friedhöfen und so weiter höre ich das auch gerade sehr stark, diesen Gesang. Sehr schön ist das.
Ist mir nur auch jetzt sind die Hunde hier am Abgehen. So, jetzt geht's aber los. Die Grauammer hier.
Die Grauammer.
Meine Hunde, also, die Hunde nerven gerade. Geht mal raus, ab. Geh ab. So, Entschuldigung.
Ich habe sie gar nicht gehört. Die haben ganz leise, glaube ich, nur gebellt. Ich hab's nicht gehört. So, die Grauammer. Ich muss sagen, also ich fange mal an. Darf ich?
Ja, fang mal an, bitte.
Darf ich auch mal was sagen? Also, pass auf. Die Grauammer. Ich meine, wir haben ja spätestens seit unserem Film über die Ortolane haben wir natürlich ein Faible für Ammern. Und auch die Goldammer, die ja eine unserer, ich muss sagen, immer noch legendärsten Podcast-Momente in sich getragen hat. Weißt du noch? Weißt du noch, was wir in der Goldammer-Folge besprochen haben?
Ja, na doch. Warten. Wie, die Goldammer? Da haben wir doch den Herbert mit
Habe gesagt...
Tiefe Weste!
Genau.
Haben wir doch gesungen.
Ich habe gesagt, beim Morgenreport, ich war gerade auf einem Dreh oder so, im Westen, tief im Westen, und dann bist du mir ins Wort gefallen und hast wirklich ganz spontan, das kam von ganz tief aus der Seele, Herbert Grönemeyer, Bochum, im Westen gesungen.
Es war so gut.
Kann ich
Du weißt, wie gut ich Herbert nachmachen
kann. Ja, genau, aber hört euch, das kann man aber nie wieder so gut machen, weil das kam in dem Moment. Hört euch die Folge mit der Goldammer einfach gleich direkt nach dieser Folge über die Grauammer nochmal an. Dann wisst ihr, was ich meine. So, wir lieben Ammern und ich freue mich sehr, dass wir jetzt dann auch schon die dritte Ammer besprechen. Denn die Grauammer meiner Meinung nach ist die Grauammer die Königin der Ammern, denn sie ist die größte Ammer und sie ist auch in ihrer, also Ammern haben ja sehr viele Dinge gemeinsam und dann unterscheiden sie sich so ganz toll voneinander, farblich, aber auch in ihren Ansprüchen an den Lebensraum, und das finde ich so faszinierend, da komme ich gleich noch zu bei der Grauammer. Die Grauammer ist farblich wirklich mit Abstand die hässlichste Ammer, also die unscheinbarste, aber sie ist in ihrer Attitude, in ihrem Auftreten, in ihrem ganzen Dasein, wenn man sich ein bisschen mit ihr beschäftigt und wenn man sie öfter trifft, ich habe das Glück, sie hinterm Haus häufiger zu treffen, auch da komme ich gleich dazu, warum und so weiter, ist sie wirklich einfach, für mich ist sie die Queen, und ich freue mich so sehr, dass es die hier bei uns noch so gibt und auch, ich würde sagen, nicht viel seltener als die Goldammer. So.
Ja. Ja, da hast du wirklich Glück, weil ich bin leider in Köln, sehe ich die Grauammer natürlich nicht. Natürlich auch, weil, ja, wie du schon sagst, bei euch ist einfach eigentlich das Symbol für Äcker, Landwirtschaft, landwirtschaftliche Gebiete, ist ein Vogel, der einfach Weite sucht, Weite braucht, nicht so jetzt auf Bäume, Wälder abfährt, sondern auf einem Sitz. Ich muss mal hier meinen Hund rauslassen, das geht
Soll
gar nicht.
Übernehmen?
Einen Moment. Ja, übernimm mal.
Wahrscheinlich hört Anton natürlich nicht, was ich sage, und wird gleich dasselbe nochmal sagen, aber die Grauammer ist wirklich noch anders als die anderen Ammern, eigentlich ja angepasst an sehr weite, offene Landschaften und braucht dringend hier und da eine Singwarte, das kann aber auch ein kleiner Strauch sein oder eine Leitung über dem Acker oder einfach ein Zaunpfahl. Das reicht ihr. In dem Moment, wo die Äcker und Felder zu strukturiert sind, zu zugewachsen sind, zu viele Hecken, zu viele Bäume, kleine Alleen, das findet sie alles nicht so gut. Bist du wieder da?
Ja. Bin wieder da.
Und deswegen ist die Grauammer natürlich in Köln sowieso nicht, aber ich glaube auch in NRW so gut wie ausgestorben.
Ja.
Und es ist sehr spannend. Ich habe mich immer gefragt, letztes Mal ging es ja auch um den Adebar. Der Adebar, die Kartierung, die bringt immer sehr interessante Karten hervor. Und wenn man sich da die Karte in dem letzten Adebar anguckt, wo die Grauammer vorkommt, dann gibt es eine ganz, ganz klare Trennung zwischen Ost und West. Und zwar wirklich die ehemalige Staatsgrenze der DDR ist, also zur DDR, ist praktisch heute die Grenze der Verbreitung der Grauammer. Und das hat auch politische Gründe und das ist super spannend.
Mhm.
Und das soll ich da einfach mal weitererzählen?
Ja, bitte, weil das wusste ich nicht.
Genau, also es gibt kaum eine Vogelart. Bei der Haubenlerche ist es ähnlich, wo die Grenze so akkurat die ehemalige Staatsgrenze zwischen der DDR und der BRD ist. Die Grauammer kommt in kleinen Teilen, im, ich glaube, Kaiserstuhl und irgendwo im Süden, in diesen wärmebegünstigten Lagen kommt sie noch in kleinen Beständen vor. Ansonsten ist sie im Westen verschwunden. Und die Grauammer ist eine der wenigen, die wirklich von diesen großen Flurbereinigungen, die es gab, die gab es ja im Westen und im Osten, die gab es aber im Osten, die landwirtschaftliche Entwicklung im Osten war ein bisschen zeitversetzt und da gab es sie also später und sie war teilweise hier extremer, sie hat also hier sehr viele Flächen, die zusammengelegt wurden, kleinbäuerliche Strukturen sind ja aufgelöst worden in der DDR, dann gab es die LPGs, das waren praktisch die Genossenschaften, wo also die ganzen kleinbäuerlichen Höfe sind in einen großen Betrieb gekommen, kollektiviert, ja, also Sozialismus. Mhm. Und also deswegen ist die Grauammer ein Anzeiger eigentlich für einen politischen Umbruch. Und das ist sehr spannend, ja, weil dadurch haben wir hier diese riesigen Ackerschläge, die wirklich kaum ein Vogel mag, ja, und da spreche ich jetzt gar nicht von Gifteinsatz und so weiter. Es geht wirklich nur um die Größe dieser Schläge und die Grauammer liebt genau das. Die mag diese Weiten und die hast du in Osteuropa, also auch alles, was praktisch Sozialismus war bis 1990, ehemalige Sowjetunion, da hast du eben diese Kollektivierung der Landwirtschaft gehabt und dadurch hast du die Zusammenlegung der ganzen kleinen Betriebe gehabt und hast auf einer Riesenfläche dasselbe angebaut und hast, soweit das Auge reicht, konntest du sehen, hier wächst der Weizen. Und dazwischen aber hier und da mal ein kleiner Zaun oder eine Leitung und das liebt dieser Vogel und dazu kommt, sie ist eben auch sehr wärmeliebend, bedeutet das kontinentale Klima, das im Osten vorherrscht, findet sie auch ganz gut. Genau.
Hm. So. Ja, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Und ich finde, es ist immer wieder interessant. Ich habe eigentlich in dieser Folge mehr Fragen an dich, weil ich mit diesem Vogel nicht aufgewachsen bin zum einen und zum anderen auch ihn eigentlich nie sehe. Ich glaube, ich habe ihn bei dir einmal gehört. Vielleicht sogar auch gesehen. Kann sein. Ich kann mich erinnern, dass du gesagt hast, guck mal, da ist die Grauammer.
Ja.
Ich glaube, ich habe ihn sogar von Weitem gesehen. Aber ansonsten habe ich also wenig Schnittpunkte mit diesem Vogel. Aber wie gesagt, das ist eben, wir haben ja bei den Ammern auch beim Ortolan viel darüber geredet. Ja. Aber das finde ich natürlich interessant, dass man eben so klar an diesem Ost-West sehen kann, ja, wie schnell es dann auch gehen kann, dass so ein Vogel verschwindet, ne?
Genau,
also in den 70er Jahren war er schon in NRW viel weniger als davor, ne?
Das ja, genau.
80er.
Genau. Und insgesamt ist natürlich diese Flurbereinigung, wie sie heißt, und auch die Entwässerung und die Industrialisierung der Landwirtschaft, über die wir ja so oft schon gesprochen haben, ist für die Artenvielfalt ist katastrophal. Darüber müssen wir nicht schönreden. Da gibt's ja auch schon 1000 Folgen zu. Ich finde interessant, dass es dann hier und da doch immer wieder Arten gibt, die genau das mögen. Und die Grauammer ist eigentlich eine mediterrane Art, wärmeliebend, und weil dort eben auch weite Flächen, Steppen fast schon immer schon waren, traditionell, wo auch gar nichts angebaut werden konnte, ne? Also es gibt's ja auch in Spanien zum Beispiel, gibt's die Art auch. Und da ist es ja teilweise so warm, und da gibt's teilweise Böden, wo einfach nicht wirklich viel angewachsen ist. Früher, das war halt auch vor einer Zeit, wo man massiv düngen konnte und so weiter. Mhm. Das heißt, die Art ist eigentlich eine mediterrane Art oder ein Steppenvogel, also auch aus dem Osten eingewandert und hat sich eigentlich erst durch den Ackerbau, also ist eigentlich auch ein Kulturfolger. Wir sprechen immer von Störchen und Spatzen als Kulturfolger, aber hat sich erst da bei uns in Mitteleuropa niedergelassen und dann eben vor allem da profitiert, wo es große, weite Ackerschläge gibt. Genau. Aber wie gesagt, diese kleinen Strukturen am Rand, also sie braucht wie alle Ammern eine Singwarte und die Goldammer zum Beispiel nimmt da ja gerne auch Baumgruppen und singt auch mal aus einem Baum. Mhm. Der Ortolan nimmt Eichen, am liebsten Eichen, mehrere Eichen und singt auch da dann ganz von relativ weit oben gerne über diese, diese überhängenden Äste mag der besonders. Und die Grauammer sitzt hier bei uns ganz oft auch auf dem Zaunpfahl. Also das reicht ihr.
Süß. Genau. Ja, das ist, aber dann ist ja vielleicht auch jetzt, also es sind ja mehrere Punkte, dann du hast es jetzt eben auch erwähnt, also es gibt eben auch die Insektennot, die auch wegen Herbiziden etc. diesen Vogel den Gar ausmacht, und dann ist es eben auch wie bei dem Ortolan so, dass er am Boden brütet, was ich ja immer wieder interessant finde.
Ja.
Und mich frage, wieso eigentlich? Wieso ein Vogel am Boden brütet? Also ich bin so ein bisschen wie, was, also da, ja, ich frage mich jetzt, also auch wegen jetzt Prädatoren, jetzt aus tierische Prädatoren, also da frage ich mich, wieso das so ist. Es ist natürlich für diesen Vogel heutzutage, wenn fünfmal im Jahr da Trecker drüber fährt oder noch öfter, kann man sich ja vorstellen, wie viele Nester da zerbuddelt und zermalmt wurden.
Ja.
Man, ne? Also ich, da frage ich mich, wieso ist das so?
Ja, ich bin da, gebe ich offen zu, auch kein Experte. Ja. Es ist natürlich Evolutions, in der, es ist evolutionär, heißt es so, bedingt. Also, oder wir gehen noch weiter zurück. Der Vogel liebt die offene Landschaft, in der es keine Bäume gibt. So. Darum brütet er vielleicht nicht auf Bäumen.
Ja, das ist sehr einfach, ja.
Also so. Das ist aber, warum liebt er diese Landschaft? Ne? Das ist ja, kann man sich ja auch fragen. Also Feldlerchen zum Beispiel brüten ja auch nicht da, wo sie, oder am liebsten da, wo sie weit und breit keine Bäume sehen. Also am Horizont vielleicht. Aber wenn es zu eng wird, dann mögen die das eben auch nicht. So. Das heißt, als, ich sag mal, ehemaliger, ich sag jetzt einfach Steppenvogel, ist die Feldlerche übrigens auch, die anderen Lerchen auch, liegt es auf der Hand, dass sie am Boden brüten müssen. So, dass ein Fuchs durch eine Steppe geht den ganzen Tag und hin und her und kreuz und quer, das sind so weitläufige Gebiete, da ist tatsächlich die Chance, gefunden zu werden am Boden, dieses Nest, was ja auch gut getarnt ist, und wenn das Weibchen drauf sitzt, sieht es auch aus wie Gras, ne? Wie trockenes Gras, Steppe, ist die Chance wahrscheinlich genauso gering wie eine Amsel oder ein Buchfink, die im Baum ihr Nest hat, ne? Von irgendeinem anderen Vogel oder Tier entdeckt zu werden. Und was natürlich ein Riesenvorteil ist, was mir lange nicht bewusst war, als Steppenbewohner oder bodenbrütende Art, die ganzen Krähen und auch Greifvögel und so weiter sehen einen nicht, denn es gibt nicht diese Ansitze. Es gibt keine Ansitze, von denen die Vögel gucken können, da hinten landet ein Weibchen auf dem Nest. Und da gehen wir doch mal gucken, so wie das zum Beispiel Krähen sehr gerne machen, ja? Oder auch andere Greifvögel. Es gibt also die Gefahr schon mal nicht. Das heißt, die Füchse, Waschbären und so weiter, das sind alles eher Zufallsfunde. Und da hat man rausgefunden, dass die sich auch tatsächlich an Strukturen orientieren. Also so ein Fuchs geht nicht planlos quer über den Acker, sondern geht eigentlich immer gerne an einer Hecke entlang oder an einem Zaun entlang, so, weil da die Chancen, dass er auch Mäuse und sowas findet, höher ist, sind als mitten auf dem Acker. Also es hat viele Vorteile, offenbar, aber was du sagst, es kommen eben jetzt schwerwiegende Nachteile hinzu für die Bodenbrüter, da spreche ich jetzt auch von Lerchen, weil die einfach eine ähnliche Geschichte haben, dass nämlich oft die erste Brut bei Feldlerchen, habe ich neulich noch gelesen, geht verloren. Das ist so, weil da die Landwirtschaft jetzt auf den Äckern ist, also jetzt bald, demnächst, wenn es losgeht. Aber die zweite Brut ist dann meistens genau in dem Zeitfenster, wo sie erfolgreicher sein kann als die erste. Immer noch nicht, also nicht alle. Aber da gibt es zum Glück diese Möglichkeit der zweiten Brut. Das haben nicht alle. Genau. Und es ist wirklich krass, wenn man sich mal ein Nest anguckt von der Grauammer oder auch von Lerchen, wie unglaublich gut getarnt die sind. Es ist wirklich kaum zu finden. Aus der Luft nicht zu sehen.
Ja. Ja, die Eier sehen auch genau aus wie der Boden.
Genau, und das ist irre. Und ich weiß zumindest beim Ortolan, also eine Schwesternart der Grauammer, dass er weiter weg vom Nest landet und dann ganz vorsichtig und langsam und immer so ein paar Schrittchen Richtung Nest macht. Also auch das ist sozusagen eingeplant. Aber ja, ist eine super spannende Frage. Vielleicht hört uns ja irgendein Evolutionsbiologe zu und kann uns das nochmal genauer erklären. Aber Evolution ist ja was total Langsames und deswegen können diese Arten nicht mal eben entscheiden, wir gehen jetzt aber auf den Baum, weil das besser funktioniert, ne?
Und ist die Grauammer, die ihr da habt, zieht die oder bleibt die bei euch übers ganze Jahr?
Das weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, dass sie, also es gibt im Winter hier Grauammern und die tun sich auch zu großen Trupps zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann welche sind, die vielleicht aus dem Osten kommen und unsere sind ein bisschen weiter im Westen. Das gibt's ja auch. Das kennt man ja auch von Meisen, von Buchfinken, wo man immer denkt, die sind den ganzen Winter da. Und dann stellt sich heraus, das sind eigentlich welche, die sind eigentlich von woanders, ne? Das weiß ich nicht. Aber ja, sie ist Goldammer auch, die sind hier oft auch in so Trupps unterwegs im Winter, in größeren Trupps. Und genau, für mich ist die Grauammer einfach, wenn ich da mal anschließen darf, ein absoluter Sommervogel, weil sie liebt dieses tagelang kein Regen, wochenlang kein Regen, die Luft flimmert und am Horizont höre ich diesen Gesang, der wirklich klingt. Den spiele ich jetzt erstmal ab, denn ich habe was vorbereitet. Die Grauammer singt wie ein klirrendes Schlüsselbund. Heißt es das oder der Schlüsselbund? Meine Güte.
Der, Entschuldigung. Hätte ich gesagt.
Ja. Also, gut zu vögeln, aber schlecht in Deutsch. Also, der klirrende Schlüsselbund. Und seit mir das mal jemand, also ich habe die Art natürlich schon länger erkannt, aber ich gebe diese Eselsbrücke gerne weiter an alle und ich habe jetzt mal meinen Schlüsselbund hier hingelegt und jetzt geht es mal los. Passt mal auf, spitzt mal eure Ohren. Achtung, jetzt singt die Grauammer.
Ah, interessant.
Und jetzt spielen wir ab. Okay. Klingt natürlich nicht genauso, aber es ist, es gibt nichts, was so ähnlich klingt in der Vogelwelt eigentlich.
Ja, also es gibt auf jeden Fall, ich fand das jetzt nicht 1:1, aber du hast schon recht, es hat eben diesen hohen, sehr zwitschernd, aber schon fast so, es erinnert mich auch ein bisschen an einen Rotschwanz, ganz wenig. Also wenn der hinten dieses Genuschel hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß aber ich. Aber gut. Verstehe ich, aber das ist ja eher so ein Knistern, Hausrotschwanz.
Genau, das ist eher Knistern.
Also ich finde die Grauammer schon sehr, sehr klirrend, deswegen dieser Schlüsselbund. Aber es ist einfach nur eine Eselsbrücke, die ich gut passend finde, weil man sich da irgendwie ein bisschen dann orientieren kann. Aber es ist einfach anders als die Grauammer, anders als der Ortolan, anders als die Lerchen. Also man muss ja immer gucken, welche Arten kommen in dem Lebensraum noch vor, um dann zu überlegen, wer könnte das denn sein? Und da hilft, finde ich, weil es auch so kurz ist und so klirrend ist. Ich glaube, das ist der Hintergrund.
Ja, du meinst anders als die Goldammer, ja, genau. Ja, die ja, finde ich sehr interessant, beides Ammerarten, wirklich einen ganz anderen Gesang hat. Das ist ja, also wirklich, die hat ja diese ganz klare Melodie.
Ja.
Das ist schon interessant, dass die Grauammer sich da so anders, und der Ortolan ja auch, ne?
Ja, genau, auch wobei so alle haben immer dieses Mehrsilbige drin. Goldammer hat ja, wie hab ich dich lieb? Und der Ortolan hat da eher dieses Beethoven, dü. Also das heißt, und das hat die Grauammer auch, nur sie nuschelt mehr. Es ist eben eher so.
Ja, das kann sein.
So, und übrigens noch eine Ammer, über die wir mal reden könnten, ist die Rohrammer. Die habe ich nämlich letzte Woche auch bei mir das erste Mal wieder gehört, also singend. Und die ist ja auch einfach wunderschön mit ihrem schwarzen Köpfchen, stimmt. Das Männchen.
Die ist echt schön.
Und alle haben diesen Bartstreif, also einmal noch was zum Thema Ammern. Und die Grauammer ist natürlich, wie ich schon eingangs sagte, am schlichtesten gefärbt, aber sie braucht auch diese Färbung, weil sie ja genau da lebt, wo es keine Bäume gibt. Und sie sieht wirklich aus wie trockenes Gras. Und sie brütet auch verhältnismäßig spät, also sie ist eine der spätesten Ammern. Und dann ist es tatsächlich auf den Flächen auch im besten Fall schon alles ein bisschen vertrocknet, vor allem da, wo sie herkommt. Ne? Wirklich, meistens fängt sie erst Anfang Mai an zu brüten. Und das ist Wirklich spät. Und das kommt ihr vielleicht auch zugute, weil das ist das, es gab sogar im Osten hier teilweise eine Bestandszunahme, wo sich das nicht so ganz zu erklären ließ. Die Bauern fahren immer früher auf die Felder. Das ist für viele Arten richtig ätzend. So, aber wenn die Grauammer ohnehin spät anfängt zu brüten, dann hat sie vielleicht, ist vielleicht das Größte ist schon durch, wenn sie anfängt. Ja. Ne? Das heißt, mit ein bisschen Hoffnung, also ich hoffe ja darauf, dass sie sich hier weiterhin so gut halten kann, wie sie gerade noch hier vorkommt. Und sie ist oft in der weiten, weiten Landschaft, wo wirklich nichts ist, wo nichts blüht, wo kein Baum steht, ist sie manchmal der einzige Begleiter. Und das ist für mich irgendwie auch bewegend.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und sie hat auch, ich habe auch gelesen, sie hat auch den kräftigsten Schnabel.
Ja, sie ist
von den ganzen Ammern.
Genau, so wie der Kernbeißer Finkenkönig genannt wird, habe ich jetzt einfach beschlossen, ich nenne sie die Königin der Ammern, weil sie ist auch wenig scheu übrigens. Also ich habe ganz oft erlebt, dass man mit bloßem Auge wirklich sehr nah an sie rantreten konnte, auch schon mit meinem Hund beim Spazierengehen, den ich dann an mir an der Leine hatte, und das hat sie alles nicht gestört. Also auch super, da kann man sie beobachten, wie sie singt, haut sie nicht so schnell ab, und da sieht man auch diesen krass großen Schnabel. Also das ist auch
sehr beeindruckend. Ja, das ist echt interessant. Also, ich auch.
Ich glaube, sie frisst auch ziemlich viele Sämereien und sogar Getreidekörner.
Genau, das heißt, das könnte ja dann der Grund sein, dass sie die knackt. Ne?
Also die Nestlinge, wie immer, Insekten, das heißt, sie braucht das, also auch Spinnen und so weiter. Ne? Sie muss auf jeden Fall für die Brut genug haben, aber auch da ist vielleicht der Vorteil, dass im Mai, Mitte Mai ist auch ein bisschen mehr als jetzt, aber sie selbst ernährt sich eben sogar auch von Getreidekörnern, und das ist ja natürlich auch gut. Und ich glaube, ist jetzt eine Behauptung, aber wenn auf den Äckern, wenn die irgendwann im Frühjahr gespritzt wurden, diese Körner, gegen irgendwelche gegen Pilze und so weiter, es mag sein, dass die Grauammer das sogar hinbekommt, diese Körner zu fressen. Also, weil sie eben...
Sie heißt ja im Englischen Cornbunting.
Ja, genau.
Was ja auch wieder darauf hinausläuft, dass sie eben wirklich, also Korn ist jetzt nicht nur Mais, sondern ist auch Weizen etc. mitgemeint, aber das ist ja auch wieder ein Zeichen dafür, dass der Vogel auf jeden Fall auch sich davon ernährt und das natürlich auch knacken muss.
Ja, also ich würde super gerne, du bist ja Filmproduzentin, wie ich recherchiert habe, ich würde super gerne irgendwann mal eines Tages eine Tierdoku über Ammern machen, weil das so, es gibt so spannende Ammern, auch welche, die nur im Mittelmeergebiet vorkommen. Ich war in Marokko ein paar Mal, da gibt es ja diese Hausammer, das ist eine kleine, die hat so einen grauen Kopf, die ist da auch an jedem Haus, wie Spatzen, sind diese Ammern überhaupt nicht scheu. Und man könnte so wunderbar über diese tolle Familie der Ammern, könnte man einen wahnsinnig schönen Film machen, weil die auch so, wie ich anfangs schon gesagt habe, die sind sich so ähnlich in vielen Dingen und gleichzeitig sind die in der Färbung so unterschiedlich. Fände ich richtig
toll. Ja, und sie sprechen eben auch so wichtige Themen an.
Genau.
Das ist natürlich auch super.
Ne? Genau.
Da werden wir nochmal...
da reden wir nochmal drüber. Genau, du hast gesagt, du hast so viele Fragen zur Grauammer.
Das war jetzt tatsächlich, also das mit dem Nest und mit dem, ob sie zieht, nicht zieht, also die habe ich jetzt, so viele sind es jetzt auch nicht, aber die hatte ich dann an dich, um einfach mal zu hören, weil du, wie gesagt, mit dem Vogel auch lebst als Nachbar sozusagen. Ja. Aber ansonsten, also es sind eben auch für mich Vögel, die ich gerne, ich freue mich, komme dich ja auch mal besuchen, da hoffe ich, dass wir sie ganz viel sehen und hören werden. Das ist, da freue ich mich immer, so einen Bezug aufzubauen. Wir haben ja so oft schon drüber geredet, ist natürlich immer schöner, wenn man persönlich den Vogel kennenlernt, als wenn man nur darüber liest. Und solange der Vogel noch da ist, wie gesagt, der ist auf der roten Liste gefährdeter Vögel, ist wirklich traurig da, wenn man überlegt, dass es vor 50, 60, 70 Jahren diesen Vogel in ganz Deutschland überall gab. Umso wichtiger finde ich, dass ich ihn kennenlerne bald. Also
Ja, super. Ja. Das hoffe ich. Ich weiß nicht, ob sie dann noch singt, aber Sie wird auf jeden Fall irgendwo hier rumsitzen und dann, ich kenne ja dann die Ecken, also.
Ja, werden sie auflauern, aufscheuchen. Und
ja, mein Gott. Genau.
Ja, tja. Ja gut, aber das ist doch schön. Ich weiß jetzt nicht, es gibt ja noch einen Buchtipp, den möchtest du bestimmt gerne.
Den mache ich sehr gerne. Wir freuen uns übrigens immer über Zuschriften. Ich sag schon mal die Adresse, auch wenn wir sie wahrscheinlich wieder in die Shownotes schreiben werden, glaube ich. Ne? Hat das mal geklappt? Natürlich. Ich habe gar nicht kontrolliert.
Ja, habe ich alles gemacht.
Genau, die Adresse lautet ja Vögel mit OE at loopfilm mit OU, loop und dann ein E, film.de, oder?
Ja,
ja
und, genau.
Da könnt ihr uns kontaktieren, sehr, sehr gerne und auch gerne Buchtipps schicken. Eine Hörerin hat uns gebeten, das Vogelbuch, aus dem wir immer vorlesen, Paar Reis, Vogelbuch, wie ich von ihr gelernt habe, nicht Paar Rei, schreibt man nämlich mit EY. Sie selber hat auch so einen ähnlichen Namen, Paar Rei, spricht man es aus, mal vorzustellen. Das mache ich auch sehr, sehr gerne, aber nicht heute. Ich freue mich sehr über diesen Wunsch, immer her damit, mit solchen Wünschen. Das Vogelbuch stelle ich bald vor, wir schwören auf dieses Buch, viele Ornithologinnen und Ornithologen schwören drauf. Der Wunsch ist gehört, wird auch bald passieren. Ich hatte mir aber schon ein anderes zurechtgelegt und ich hoffe, die Hörerin verzeiht, wenn ich das erstmal vorstelle. Ja? Und zwar hat sich unser guter Vogelfreund und DJ und Biologe Dominik Eulberg mal wieder hingesetzt und mal wieder ein Buch veröffentlicht und es ist wie immer bei ihm, meiner Meinung nach ganz wunderbar geworden. Es ist wunderschön und ich glaube, du hast es auch bekommen, oder?
Ja.
Und es heißt Prachtliebe und Wunderfakten. Und Dominik hat da zusammengearbeitet mit dem Illustrator. Wie heißt er denn nochmal? Entschuldigung, aber er hat uns auch schon mal einen Kalender zu Nikolas Kuhlen. Entschuldigung, Nikolas, wenn du uns hörst, Schande über mein Haupt. Nikolas Kuhlen, dein Kalender hängt bei mir im Badezimmer und ich freue mich jeden Tag darüber. Und diese Kombi aus den Texten, die Dominik geschrieben hat und den wunderschönen Zeichnungen, ich habe gerade den Pirol hier vor mir, und dazu den QR-Code, wo man sich dann die Stimmen anhören kann und so weiter, das ist einfach großartig. Also ich kann es gar nicht großartig anders sagen. Es ist so, wie wir es lieben, es wird Wissen vermittelt, aber gleichzeitig auf eine leichte Art. Gleichzeitig ist Dominik sich nicht zu schade, die schweren Themen anzusprechen, was uns ja auch entspricht. Also es ist einfach wunderbar. Und von Dominik stammt ja auch der Satz, jedenfalls habe ich ihn bei ihm oft gelesen, dass man das, was man liebt, am ehesten schützen möchte. Und das ist wirklich so ein Leitspruch, der uns auch immer wieder trägt. Und das wird in diesem Buch auch ganz, ganz, ganz deutlich. Also ein super Geschenk auch. Es ist auch grafisch so schön aufgearbeitet. Ich habe gerade den Zilpzalp und den Fittis offen. Also die Illustrationen sind wunderschön, aber auch die auch der Text, wie er geschrieben ist und wie das ganze Buch aufgemacht ist. Also der Eichborn Verlag hat mit Dominik Eulberg Prachtliebe und Wanderfakten, Wunderfakten herausgegeben und ich kann es nur empfehlen. So.
Super, genau. Die Frau von Dominik, Natalia, glaube ich, auch Grafik und sowas mit erarbeitet. Es ist ja wirklich ein ganz schönes Buch und ich habe es auch durchgelesen. Ich habe ihm auch schon geschrieben, wie toll ich es finde. Und auch das Vorwort, wenn man das liest. Es ist, hat mich sehr berührt. Da es ist sehr gleich mit dem, was ich fühle, was du fühlst. Ja. Und da fühle ich mich sehr verbunden mit Dominik und freue mich, dass wir so einen tollen Menschen auf unserer Seite haben. Und ja, an alle auch. Es ist ein Buch, was man immer wieder mal aufnehmen kann. Man nennt das manchmal auch so Coffee Table Book, weiß ich jetzt nicht. Es ist eben, geht schon auch thematisch manchmal in, wird das ein bisschen erklärender, aber es ist ein tolles Buch, was man nicht immer durchlesen muss, sondern man kann auch mal hier dieses Tier vorziehen und dann vielleicht das Tier und so. Also es, ja, ganz toll und auch mit den Geräuschen, die auch total hervorragend ausgearbeitet sind.
Auch übrigens auch Amphibien und also nicht nur nur Vögel, ne? Also ganz toll. Und ich würde sehr gerne den letzten Satz oder den letzten Abschnitt im Vorwort kurz vorlesen und dann machen wir auch weiter, würde ich vorschlagen. Lese ich mal vor. Also das Vorwort ist super, wie du gesagt hast, und der letzte Abschnitt ist ganz kurz. Naturschutz scheitert oft nicht am Wissen, sondern am Fühlen. Wir kämpfen nur für Dinge, die uns emotional berühren. Solche Emotionen können wirksame Gegengifte gegen Ignoranz, Schönfärberei sowie Resignation sein. Wenn wir aufhören zu staunen, laufen wir Gefahr, unser Wissen zu verlieren. So, und genau das ist das es ist ja, schön. Was ja. wir auch immer sagen. Alles, was wir hier besprechen, ist basiert ja auf jemandem, der das mal erforscht hat. Das heißt, das Wissen ist enorm wichtig. Ja, aber es braucht eben auch diese Emotion, es braucht die Begeisterung, es braucht die funkelnden Augen, es braucht Leute wie uns beide auch hier in diesem Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen, die, wo man merkt, dass wir darüber, dass wir einfach diese Tiere, diese Vögel, aber auch unsere Umwelt lieben und brauchen.
Wir brauchen.
Und das ist ja, das bringt Dominik in diesem Buch auf den Punkt, das bringt auch Nicolas mit den Zeichnungen auf den Punkt, weil ich glaube, man kann auch nicht so schön illustrieren, wenn man die Tiere nicht so lieben würde. Also ganz toll, schaut es euch mal an, Prachtliebe und Wunderfakten im Eichborn Verlag. So.
Genau, ja. Wollen wir denn ziehen? Weil ich würde jetzt sagen, ich würde viel lieber als ziehen, würde ich dann wirklich den Gänsesäger nächste Folge machen.
Na gut, dann ist es diesmal...
Oder sollen wir ziehen?
Nö, ich weiß überhaupt nicht, was in dieser Dose ist.
Ich auch
gerade.
Nicht.
Ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde es immer gut, wenn man entweder jetzt Frühlingsvögel bespricht, die wir noch nicht hatten, oder Vögel, die aus irgendeinem Grund gerade eine Verbindung zu uns auch hergestellt haben. Und das ist beim Gänsesäger so. Und deswegen würde ich da jetzt mal ganz egoistisch sagen, machen wir den Gänsesäger.
Ja, okay, super. Dann
oder
machen
nicht.
Wir das. Ja, bin ich dabei.
Super.
Ich bin doch Fan vom Gänsesäger.
Genau.
Und nächstes Mal können wir dann wieder ziehen.
Ja, genau. Und da können wir dann ja auch ein bisschen noch was in die Dose legen. Also zum Beispiel, was habe ich heute noch gesagt? Mein Kopf ist wie ein Sieb. Ja, schade. Vergessen. Dann war es das jetzt mit dem Vogel für 2-3 Jahre. Unglaublich.
Nee, du meinst den Vogel,
den
ich aufschreiben sollte.
Ja, aber was war das? Ist doch noch nicht mal eine Stunde her, Mann.
Das war, warte mal, war das nicht eine andere Ammer?
Die Rohrammer war das. Aber ganz zu Anfang habe ich was gesagt.
Ja, genau.
Den ich mir gewünscht habe und, oh mein
Gott. Ich weiß es auch nicht mehr.
Das ist unglaublich. Vielleicht kann uns das.
Ja, aber das können wir ja nachgucken.
Kann uns das jemand per E-Mail schreiben?
Schreibt uns bitte.
Gut, den Vogel. Okay. Und dann hat uns jemand geschrieben, könnte es sein, dass ihr den Rotmilan noch nicht in eurer Dose habt?
Ja, das ist krass.
Ist es wirklich
den
so?
Den habe ich ja jetzt ganz, ich weiß es nicht. Den habe ich aber auf jeden Fall so viel gesehen.
Haben wir den Rotmilan noch nicht besprochen?
Ich glaube nicht.
Naja, kann ja gut sein. Also, und sonst tun wir so, als hätten... Nein, Quatsch.
Ich muss jetzt mal... Also Rotmilan und Gänsesäger und...
Und den Vogel, den ich vergessen habe.
Vogel, den du vergessen hast.
Kleinspecht,
genau. Jetzt hier, ich habe einen Stift. Ich muss es aufschreiben.
Kleinspecht, genau.
Okay, so. Schreibe ich alles auf und ich mache mal weiter mit der Musik,
ja.
Wie das schon gesagt. Im Deutschen habe ich jetzt nicht so viel gefunden, aber im Englischen Corn Bunting heißt so viel wie Kornammer. So in die Richtung habe ich dann so ein bisschen überlegt und habe ein wunderbares Lied rausgesucht, was wir uns jetzt anhören. Ich glaube, Philipp wird sich tierisch freuen. Es ist vom König von Mallorca, Jürgen Drews,
nicht
ein Bett im Kornfeld.
Nein, ich möchte das jetzt nicht. Ja, wobei.
Oh. Warte mal, nein, also zum Korn, zu der Kornammer passt ein Bett im Kornfeld, was hoffentlich nicht vom Meer, vom Traktor überfahren wird. Das ist jetzt so. Der Jürgen, der will auch gemütlich da schlafen im Kornfeld.
Das ist also okay. Ich habe jetzt kurz gedacht, du verarscht mich, aber ich bin dafür, dass wir das jetzt hören. Ja?
Ja,
ich bin,
das hören wir
ich
jetzt.
Bin nicht nur dafür, ich bin sogar bereit. Und
ja,
seid ihr alle bereit für diesen Ohrwurm? Er wird euch auf jeden Fall durch den Tag tragen.
Ja.
Und,
ja, also ja. Ich wünsche allen, wir haben hier in Köln tolles Wetter, ja. Ich wünsche allen einen wunderbaren, Tag.
Ich muss ganz kurz zu Jürgen Drews was sagen. Ich habe eine Freundin, Grüße gehen raus, und die hat früher, als ich in Berlin gewohnt habe, hatten wir ein Gästezimmer, und da hat die öfter bei mir übernachtet. Die kommt nämlich eigentlich von woanders. Und die ist mal morgens aufgestanden, also die hat so, weiß ich nicht, so Haare, bisschen so schulterlange Haare, ja, bisschen kürzer. Ja. Und dann ist sie morgens aufgestanden und ist in die Küche gekommen und ich war schon da und hatte gesagt, hast du mal gesehen, ich habe gerade in den Spiegel geguckt, ich sehe aus wie Jürgen Drews. Das, ich weiß noch, dass ich das so witzig fand, dass ich jetzt in diesem Moment daran denken musste.
Ja. So. Na, das ist auch richtig lustig. Jürgen Drews ist überhaupt richtig lustig. Im Allgemeinen, ich wollte jetzt gar nicht so viel über ihn erzählen, aber ich glaube, jeder irgendwie, ich sag mal ab.
Mach einfach an jetzt.
Kennt ihn, ich mach's jetzt an. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören, auf Wiederhören. Tschüssi. Ich bin schon mal so, ich dachte.